Meine Predigtreihe oder meine Fortsetzung von vor 3 Wochen ist an diesem Ich Bin, habe ich euch auch zugesagt. Ich möchte das Ich Bin, die Ich Bin-Aussagen Jesu, nochmal weiter beleuchten. Und vor 3 Wochen, wir hatten uns Mose vor dem brennenden Dornbusch angeschaut in 2. Mose 3 und wie Gott ihm, dem Mose, da begegnet in Vers 8 sagt, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten führen, ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und es ist schon spannend, dieser Zeitpunkt, wo es eigentlich mit am ärgsten ist für die Israeliten in der Sklaverei in Ägypten, und vor allem, wo man doch eigentlich davon ausgehen könnte, Gott hat's doch total verpasst, versemmelt. 400 Jahre passierte nichts. Warum gerade jetzt? Irgendwie ist die Perspektive doch schon gelaufen. Da war zwar noch ein Wimmern oder ein Flehen, ein Schreien nach Gott von unseren Vorfahren. Sind es nicht Mythen, an die wir noch heute glauben? Passiert da wirklich noch was? Und dann erlebt dieser Mose diese Begegnung und diesen Zuspruch, und dieses Ich Bin hat etwas Heilsbringendes. Es hat etwas an Perspektivenwechsel, weil jemand sagt, ich bin, wird sich für die Menschen, die das hören, eine Perspektive auftun, die ihnen Besserung bringt, die Heil bringt. Nicht jetzt im ersten Augenblick. Wir wissen, die Geschichte war so, dass 40 Jahre in der Wüste mit allen Herausforderungen überhaupt gar nicht angenehm war. Und viele von denen, die diese Ich-Bin-Verheißung gehört hatten, haben trotzdem nicht in das verheißene Land hineingefunden, sondern erst die neue Generation. Interessant ist aber auch bei diesen Ich-Bin-Worten, dass es auch eine klare Abgrenzung gibt. Es ist nicht so, dass auf einmal mehrere aufstehen, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Sondern wenn der eine sagt, ich bin, dann müssen alle anderen erstmal sagen, ich bin's nicht. Und selbst so ein Heilsbringer, von dem manche gedachten, er ist doch vielleicht, ist er nicht der versprochene Retter, nämlich Johannes der Täufer, der sagt, ja, wo sagt er das denn? Hier in Johannes 1, Vers 20, Johannes schwieg nicht, sondern bekannte klar und deutlich, ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Heilsbringer. Ich bin nicht derjenige, auf den ihr wartet. Ich bin noch nicht mal eigentlich würdig, dem die Schuhe zuzumachen, geschweige denn, was ich bin, ist, ich bin die eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und jetzt möchte ich konkret mal uns ein paar Ich-Bin-Worte Jesu anschauen. In Johannes 4, Vers 26, ein Gespräch am Brunnen im Samariterland. Jesus pendelte immer wieder oder regelmäßig zwischen Jerusalem oder Judäa und um Jerusalem herum und Galiläa, seinem Heimatregion. Und dazwischen liegt das Land der Samariter, wo heute auch die Palästinenser leben. Und es war so ein bisschen, also es war kein gutes Verhältnis zwischen den Samaritern, die als abgefallen galten bei den Juden, und zwischen den Galiläer und den Leuten aus Judäa. Und es war auch total unüblich, dass Männer ja mit Frauen gesprochen haben oder dass geschweige denn da eine Konversation entstehen konnte. Und wir erleben dann, wie Jesus ein Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen hat, so heißt die Geschichte. Und er hat eine einfache Frage gestellt oder Befehl, bitte gib mir zu trinken und so weiter. Und diese Frau sagt dann in Johannes 4, Vers 25, Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Sie kommt aus einem Volk, das ein Stück weit von den Israeliten abgefallen ist, die so ihren eigenen Weg gegangen sind, sich verwundern, dass überhaupt Jesus sie angesprochen hat. Und in dem Gespräch auf einmal kommt von ihr dieser Ausspruch, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Sie hat von ihren Eltern, Vorfahren, so Tradition hat ihr vermittelt, da kommt noch was. Die Tradition war, wir hoffen irgendwie, dass am Ende alles gut wird. Interessanterweise erleben wir das ja gesellschaftlich rauf und runter. Wir können es zwar nicht greifen, das ist auch irgendwie weit weg, aber die Tradition sagt, irgendwie hoffen wir doch, dass alles gut wird. Ich weiß, dass der Messias kommen wird und den man den Christus nennt. Und dann sagt Jesus zu ihr in Vers 26, ich bin es, der mit dir spricht. Ich bin der Messias. Der Gesalbte heißt Messias und auch Christus übersetzt. Das sind die gleichen Bedeutungen, einmal vom Hebräischen, einmal vom Griechischen her. Der Christus und Messias bedeuten das Gleiche und drücken aus, dass Gott in diesem Menschen seinen endgültigen Heilswillen offenbart und die prophetische Verheißung zu erfüllen begonnen hat. Wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, den Christus, dann drückt es aus, wir glauben an den, in dem Gott seinen Heilsplan, seinen Heilswillen offenbart und beginnt zu erfüllen. Ich bin es. Er hat nicht gesagt, oh, hoffen wir, das klappt noch irgendwann und irgendwann kommt noch, sondern diese Frau erlebt auch aus jahrhundertelangen Litanei ihres Volkes und der langsamen Abtrünnigkeit der Samariter, das sind die von Israel, wie auf einmal sich dieser lebendige Gott, dieser Ich Bin, sich ihr offenbart und sie eine Begegnung mit ihm hat. Ein weiterer Ich Bin Charakter Jesu sagt Jesus in Johannes 6. Und zwar geht's da um das Brot des Lebens. In Johannes 6, Vers 26, ich lese jetzt mal eine ganze Reihe von Versen. Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Es ging um die Speisung, ja, wo mehrere tausend Leute satt geworden sind und dieses Sättigungsgefühl im Bauch ist ein gutes Gefühl. Das erleben wir gern jeden Tag, dreimal am Tag mindestens. Nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt, sondern weil ihr das Gefühl von Sättigkeit erlebt habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott ihn gesandt. Also Gott hat Jesus nicht in erster Linie gesandt, dass wir satt sind. Das wäre auch echt, hammermäßig, wenn also diese ganze Versorgungs- oder Prosperity-Theologie von Glaub nur an Jesus und er versorgt dich mit allen Dingen. Und ich denke, wie viele Menschen sterben eines Hungertodes, die echt vertrauen auf der ganzen Welt. Und ich mag denen nicht unterstellen, dass die nicht in aufrichtiger Weise glauben. Ich mag denen nicht unterstellen, dass die nicht in aufrichtiger Weise, in rechter Weise Gott als ihren Versorger annehmen. Und doch erleben sie nicht, dass es passiert. Wie viele Unschuldige aufgrund von Kriegszuständen, wie jetzt auch in Syrien, erleben Leid, erleben Not, erleben Ich glaube, dass zum Beispiel Samuel Koch jemand war, der echt in einer aufrichtigen Gottesbeziehung gelebt hat und dabei Wetten, dass denn diesen furchtbaren Unfall erlebt hat und jetzt gelähmt zwar echt ein Zeugnis für Jesus sein kann, aber manchmal würde ich echt sagen, boah, der Preis scheint mir hoch zu sein, ob ich den tragen möchte. Jesus sagt hier, um so vergängliche Dinge wie Nahrung solltet ihr euch gar nicht so viel Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärt, dies ist der Wille, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorväter auf ihren Wüstenwanderungen Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht um zu tun, was ich selbst will. Und es ist der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben aufwecke. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tage auferwecke. Jesus vergleicht sich mit diesem Manna aus der Wüste. Das Manna war, die Wissenschaftler bis heute versuchen nachzuarbeiten, was war denn das Manna damals in der Wüste? Was war es denn? War es irgendein Insektensekret, das sich irgendwie im Tau da zusammengezogen hat? Weil da gibt's wohl annähernde Mini-Flocken, aber wissenschaftlich gesehen kriegst du damit nicht 600.000 Leute satt. Also nicht jeden Tag. Und für die Israeliten damals, die ja aus Ägypten, wo sie 400 Jahre in Knechtschaft waren, war das etwas völlig Neues, etwas, was sie noch nie vorher erlebt und gekannt haben. Es gab auch keine Überlieferung, dass sowas passiert. Und das ist spannend für uns, die wir so unseren Glaubens- oder unser Christsein leben oder uns durch unser, muss man noch nicht mehr Christ sein, einfach in unserem Leben plätschern. Wie viel bauen wir auf die Erfahrung und rechnen nicht mit dem, dass Gott ganz andere Möglichkeiten hat, dass Gott ganz andere Perspektiven hat? Wie viel nehme ich einfach aus der Erfahrung? Ich kategorisiere scanne mein Leben so ab und dann, ah ja, ganz klar, so und so und so und so ist es, so wird's. Und jetzt ist die Frage, wir machen uns dann vielleicht manchmal auf, irgendwo mit Jesus einen Weg zu gehen. Es scheint ein Risiko zu sein und dann stehen wir vor der Herausforderung und das ist dann meistens einfach so profan, dass das Bauchgefühl uns sagt, ja und wovon soll ich runterbeißen? Wenn ich das mache, wovon soll ich leben? Man muss ja auch von irgendwas leben können. Und wie soll denn die Versorgung aussehen? Das haben sich damals die Leute gedacht und Gott hat einen genialen Plan gehabt. Und er hat vor allem das Manna nicht nur gegeben, damit die satt wurden, wobei das ja, Gott ist ja wenn er handelt, ist es immer vielschichtig. Es hat immer auch miteinander zu tun. Und natürlich hat Gott zum einen gezeigt, er ist ihr Versorger, und wenn sie ihm vertrauen, dann kriegen die ihre Versorgung, ihr Manna, aus bisher noch unbekannten Quellen. Und gleichzeitig ist dieses Manna ein Bild auf Jesus hin. Und Jesus tut sich das Bild auch anziehen, weil er sagt, ich bin das Brot des Lebens vom Himmel her. Ich sag dir, in manchen Wüstenzeiten, es kann dich nichts auf Dauer sättigen, gesund sättigen, wie das Manna Jesus Christus. Manchmal kriegen wir solche Einschübe von Wachteln oder ähnlichem, Fleisch, wo wir sagen, das würde mir doch jetzt mal nicht nur so der ganze Jesus-Kram, einfach mal was anderes zu mir nehmen. Aber Gott gibt es, aber es gibt immer auch Magenverderben. Lesen wir in der Bibel nach. Genau, die Wachteln. Manche Wachteln bekommen einem gut und manche vielleicht nicht so. Ja, Wortspiel, aber ihr kennt ja alle unsere Wachtels in der Gemeinde. Jesus sagt, ich bin das Brot und wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Und an das Manna in der Wüste, Jesus ist wie das Manna in der Wüste und ohne das Manna hätten sie damals den Weg in Gottes verheißenes Land nicht geschafft. Und ich sag dir, auch du kannst nicht in das verheißene Land Gottes kommen, wenn du dich nicht durch das Manna versorgen lässt. Wenn du nicht durch Jesus versorgt bist. Du kannst den ganzen Gemeindezirkus mitmachen, hoch und runter. Kannst Verantwortung übernehmen, kannst herkommen, dich an der Musik, an den Leuten, an allem freuen. Aber wenn das Manna nicht das ist, was dich lebt, wonach du dich ausstreckst und es dir Lebenssättigung gibt, dann wirst du es nicht ins verheißene Land schaffen. So sagt uns das die Bibel. Das Interessante ist, die Versorgung kam täglich. Kein Vorrat, außer vor dem Sabbat. Heute ist es andersrum. Wir versuchen, einmal die Woche Manna zu uns zu nehmen und hoffen, dass es uns die ganze Woche durchreicht. So ein kleiner, hoffentlich ich komme deprimiert, vielleicht ein Gottesdienst, hoffentlich ist Lobpreis und Predigt einigermaßen gut, dass es mir die ganze Woche reicht. Und wir ächzen aus den letzten Löchern. Das war damals anders. Sie haben täglich Manna genommen und vor allem interessanterweise, du kannst das nicht horten. Du kannst es nicht horten. Ich würde mal sagen, du kannst Jesus nicht für dich behalten. Weil dann wird's irgendwie abgestanden. Die hatten erlebt, dass gleich am nächsten Tag Würmer drin waren und so weiter. Es war ungenießbar. Jesus ist zum Teilen da. Und wenn ich Jesus als Manna aufgenommen habe, dann macht es nicht nur Mut, sondern auch Sinn, Jesus zu teilen, weil dadurch bleibt er frisch. Wir haben gestern Jugendalpha gehabt und dann haben wir so die Probleme der Welt mal gesammelt. Was für Probleme gibt's auf der Welt und was sind Lösungsansätze? Und interessanterweise, also gegen Hunger, Abtreibung, Menschenhandel, Mord und so weiter, schien dann irgendwie der Lösungsansatz, anderen von Jesus erzählen, nicht wirklich hilfreich zu sein. Passiert denn da wirklich was? Ja, lang angesetzt schon, aber der erste Effekt ist so sicher nicht da. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, humanitäre Hilfe in verschiedenen, oder Umweltschutz, Klimaschutz, was auch alles an Ideen da ist, das nicht lassen, also das trotzdem tun, aber mit anderen von Jesus erzählen, das Manna teilen. Wer zu viel Manna hatte, teilte es mit denen, die nichts haben. Bei diesem Ich bin das Brot des Lebens kommt wieder dieser Heilsgedanke ganz stark raus. Ich bin heißt, wenn wir den Ich bin mit dem aufnehmen, was er beschreibt, dass er ist, dann geht's uns damit besser. Ich bin das Brot des Lebens, das heißt, ich krieg Versorgung. Ich bin jemand, der in das verheißene Land kommt. Wie lang meine Reise geht, weiß ich nicht. Ich gehe mal von aus, irgendwo zwischen, ja, 70 ist ja auch schon in der Bibel ein gutes Alter. Sagen wir irgendwo von jetzt ab bis 100 könnte ich ja noch leben. Wie lang meine Reise hier geht, weiß ich nicht. Aber dass das Manna mich ins verheißene Land bringen kann, das Paradies, da bin ich mir sicher. Wie ist es bei dir? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 8, Vers 12 steht, Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln herumirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Licht hat so viele positive, aber auch so viele einige negative Eigenschaften. Es kommt immer darauf an, was will ich? Will ich, dass Dinge im Verborgenen bleiben, ist mir Licht unangenehm. Ist Klarheit unangenehm. Also es kann ganz schön negativ sein, wenn da hinten zum Beispiel einer versuchen würde einzubrechen am Gospelhaus und irgendwann geht das Licht an vom Bewegungsmelder, dann wird er sich sagen, das hat mir gerade noch gefehlt, das oder sonst irgendwo. So, wenn ich Dinge mache, die lieber im Verborgenen mache, ist mir Licht nicht angenehm. Und die Frage ist immer auch bei uns, sind wir daran interessiert, dass das, was wir tun, ans Licht kommen kann? Oder wäre es uns lieber, das bleibt bitteschön im Verborgenen. Es gab in England mal einen Mann, der hatte einen Versuch gestartet, so vor 150 Jahren, und hat an angesehene Leute in England ein Telegramm oder so geschickt mit folgendem Inhalt. Es ist alles aufgedeckt, sofort das Land verlassen. Und von diesen 10, 15 Leuten haben sich innerhalb von wenigen Stunden mehrere aus dem Staub gemacht. Angesehene Leute, von denen, die eigentlich, wie man sagen müsste, sich doch nichts zu Schulden kommen haben lassen, aber durch diesen Satz waren die auf einmal wie überführt und wie, tja, wir erleben das ja in Deutschland vor einigen Jahren genauso, irgendwo taucht eine CD auf, die irgendjemand kauft mit lauter Steuerflüchtlinge, die in der Schweiz ihr Konto haben, und auf einmal gab's ganz viele Selbstanzeigen. Sogar aus Bayern, obwohl es in Düsseldorf oder in Dortmund oder wo immer war, diese Nordrhein-Westfalen. Dieses Überführtsein, bin ich bereit? Und da möchte ich uns Mut machen. Und wisst ihr, ich predige da mir selbst, nicht euch als Moral, sondern mir selbst, dass wir Dinge, die wir machen, echt transparent machen, dass das Licht uns nicht schadet, sondern eher uns hilft in unserem Dienst, in unserem Alltag, in unserem Leben. Und dann hat Licht positive Auswirkungen. Licht gibt Orientierung, Licht gibt Klarheit. Wie bin ich manchmal froh, wenn ich da hinten stehe und ich an meinem Schlüsselbund versuche, den richtigen Schlüssel zu ertasten und irgendwann, endlich geht der Bewegungsmelder an. Dann habe ich Klarheit und kann entsprechend reagieren. Ich kann euch sagen, auch von den Royal Ranger Camps und Aufgaben, die wir so haben, Licht kann auch echt angenehme Wärme bringen, entsprechend angelegt. Und es fühlt sich wohl. Und wenn die Nacht echt kalt und ungemütlich ist, dann ist auf einmal echt eine Atmosphäre der Wärme, eine positive Stimmung. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln herumirren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und wie gut ist es doch, wenn wir an manchen tiefen Zeiten am Ende des Tunnels ein Licht sehen und wissen, es ist nicht der entgegenkommende Zug. wenn am Ende des Tunnels einfach ein Licht ist, wo wir auch für uns sagen, in mancher Depression oder in mancher Not, in mancher Herausforderung, da ist ein Licht. Und ob ich doch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück mehr. Jesus sagt, ich bin das Licht. Hey, wie gut, wenn wir dieses Licht echt ergreifen. Zurück zum Manna werde ich aber auch ganz am Ende sicher nochmal unterstreichen. Nicht geparkt und gepachtet, indem ich sagen kann, ja damals vor 25 Jahren, da habe ich echt Jesus als mein Licht, als mein Manna angenommen. Das war echt eine super Zeit. Ja, aber wie es halt so ist, über die Jahre und dann doch auch feststellen, von dem Manna kann man ja nicht wirklich runterbeißen. Von dem Licht wird man nicht wirklich warm. Man muss sich denn ja auch um die ganz rein praktische Dinge kümmern. Und dann ist mir doch die Jacke näher als die Hose. Aber wie heißt das? Ihr wisst schon, was ich meine. In ein weiterer Ich Bin-Charakter finden wir in Johannes 8, Vers 23. Beziehungsweise ich lese ab 21 bis 28. Johannes 8, 21 bis 28. Jesus sagte noch einmal, ich werde fortfahren, ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Ihr könnt nicht dorthin kommen, wo ich hingehe. Da fragten sich die Juden, will er etwa Selbstmord begehen? Was meint er mit den Worten, ihr könnt dort nicht hinkommen, wo ich hingehe? Er antwortet ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Und deshalb habe ich gesagt, dass ihr in eurer Sünde sterben werdet, weil ihr nicht an mich als den glaubt, der ich bin. Werdet ihr in eurer Sünde sterben. Wer bist du denn? Fragten sie. Jesus erwiderte, ich bin der, als der ich mich immer bezeichnet habe. Hier kommt der Ewigkeitscharakter von Mose mit dem brennenden Dornbusch. Ich bin der, für den ich mich schon immer bezeichnet habe. Und dann sagt er in Vers 26 weiter, ich hätte noch vieles über euch zu sagen und vieles zu verurteilen, aber ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat, und er sagt die Wahrheit. Doch sie begriffen immer noch nicht, dass er mit ihnen über seinen Vater sprach, also sagte Jesus, wenn ihr den Menschensohn am Kreuz erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin, und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Interessanterweise, wie er hier schon beschreibt, auf welche Art Jesus umkommen wird. Und für uns ist auch echt spannend, gibt immer wieder Theorien, warum hat denn der Judas überhaupt Jesus verraten? Und klar gibt's die ganz dämonische Variante, ja, der Teufel hat Besitz über ihn genommen und dann hat er ihn verraten, obwohl er ihn kannte und 3 Jahre lang da sein Freund und Kassierer war. Aber vielleicht auch ganz menschlich gesehen, vielleicht wollte er Judas einfach Jesus herauslocken und sagen, wenn er dann so mit dem Rücken an der Wand steht, dann wird er doch seine Macht präsentieren, dann wird er doch zeigen, dann kann er doch mit dem Finger schnipsen und mit seinen Hundertschaften von Engeln hier dem Ganzen der römischen Besatzung und auch dieser religiösen Verkorkstheit doch ein Ende setzen. Aber Jesus sagt hier, wenn ihr den Menschensohn am Kreuz erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Boah, was für eine Person, was für einen Ausblick. Er hat sich nicht menschlich provozieren lassen. Er hat zu keinem Zeitpunkt aus sich heraus geredet, um selber gut dazustehen oder seinen Ruf zu retten oder sonst irgendwas. Ich kenne das, wie ich kämpfen kann, um meinen Ruf zu retten, um für meine Überzeugung einzustehen, um dort, wo ich mich doch missverstanden fühle, das doch gerade rücke. Sagen, hey, da ist doch von euch jetzt gerade ein Fehlurteil. Versteht mich richtig. Ich kämpfe da. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kämpfe da immer wieder. Aber bei Jesus erleben wir, bei dem, der sagt, ich bin von oben her, dass ich nichts aus mir selbst tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Oh, wie gut, dass wir an den glauben dürfen, der von oben her ist, der von Gott her ist, der sich sagt, ich nehme mich zurück und ich bin bereit, das zu tun, was der Vater mir aufgetragen hat. Nicht mehr, kein egoistischer Gedanke, nichts, was hier anderen schadet. Ich bin der Ewige. Johannes 8, Vers 58. Immer wieder gibt Jesus hier einen Hinweis, dass er schon immer da war. Er ist nicht der Sohn von Maria und Josef. Er war schon vor Anbeginn der Zeit, schon vor der Schöpfung war Jesus da. Und hier sagt nämlich Jesus, als er in der Diskussion, im Gespräch ist mit den Leuten in Johannes 8, Vers 51, ich versichere euch, wenn jemand mein Wort gehorcht, wird er niemals sterben. Die Leute sagen, jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Sogar Abraham und die Propheten sind gestorben und da behauptest du, wer dein Wort gehorcht, wird niemals sterben. Bist du vielleicht größer als unser Vater Abraham, der doch gestorben ist? Bist du etwa größer als die Propheten, die gestorben sind? Für wen hältst du dich? Jesus antwortete, wenn ich mich nur selbst rühme, ist das ohne Bedeutung. Doch es ist mein Vater, der mich ehrt. Er behauptet, er ist unser Gott. Jesus antwortete, Entschuldigung, ihr aber kennt ihn ja nicht einmal. Ich dagegen kenne ihn. Wenn ich etwas anderes behaupten würde, dann wäre ich ein eben solcher Lügner wie ihr. Aber es ist wahr. Ich kenne ihn und gehorche ihm. Euer Vater Abraham freute sich auf mein Kommen. Er sah es voraus und war froh. Die Leute erwiderten, du bist nicht einmal 50 Jahre alt. Wie kannst du behaupten, du hättest Abraham gesehen? Jesus antwortete, ich versichere euch, ich war schon da, bevor Abraham auch nur geboren wurde. Jesus Christus ist nicht nur eine Erfindung einer Sekte vor 2000 Jahren, die eine neue Religion hier ins Leben gerufen hat, sondern Jesus war von Anbeginn der Zeit da. Jesus ist der Sohn seines Vaters im Himmels, unseres Vaters im Himmels. Und Jesus ist derjenige, der sagt, ey, es geht nicht darum, dass ich mich hier groß mache, es ist der Vater, der mich groß macht. Ich möchte noch eine weitere Ich-Bin-Perspektive öffnen. Und die steht in Johannes 10, Vers 9 und 10. Und da sagt Jesus, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und dann noch, den hänge ich noch oben drauf, ich bin der gute Hirte aus Johannes 10, Vers 11, weil es in einem Ablauf ist. Ich bin der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Jesus gebraucht viele Ich-Bin-Bilder und manchmal verwirrt es uns und das lässt uns Jesus gar nicht so in eine Schublade pressen. Da ist einmal Jesus sagt, ich bin das Manna, ich bin das Licht, ich bin schon immer da, ich bin von oben her. Dann in drei Versen sagt er einmal, ich bin die Tür. Wenn jemand eintritt, wird er gerettet und ein- und ausgehen und gute Weide finden. Also die Weide brauchen jetzt so nicht mehr die Menschen, sondern so Schafe. Also wenn er die Tür ist, sind wir wohl irgendwelche Schafe oder Rindviecher, die Weide finden. Und dann sagt er, es gibt Leute oder ein Dieb oder der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle ist wahrscheinlich mehr wie nur ein voller Bauch, wie Anziehen, Kleidung und ein schönes Zuhause oder was auch immer uns für Annehmlichkeiten wichtig oder recht sind oder auf die wir nicht gern verzichten möchten. Wird gute Weide finden. Ich bin die Tür. Und manchmal, und das erstaunt uns denn so, wenn wir auch Menschen erleben, die echt bereit sind, alles aufzugeben, alles hinter sich zu lassen und sich dann sagen, ich vertraue mich jetzt nur noch Gott an. Gut, bei manchen Dingen muss ich sagen, wenn sich's ergibt oder wenn wir Verantwortung über haben, dann lass uns gucken, dass er eine Krankenversicherung hat und so weiter. Nicht, weil ich Gott nicht zutraue, dass er ihn versorgt, aber einfach, weil wir auch ein Stück weit Mitverantwortung haben. Und dann der Dieb kommt, um zu schlachten, zu stehlen und verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und dann dieses Bild noch, ich bin der gute Hirte opfert sein Leben für seine Schafe. Wir haben gestern im Alpha-Kurs auch diese Jugendalpha diese Frage gestellt, warum starb Jesus? Und das ist echt der Hammer. Für gute Menschen oder für unser eigenes Fleisch würden wir gern sterben, also gern in Anführungsstrichen, wären wir bereit zu sterben. Ich habe unseren Kindern immer wieder auch gesagt, um zu verdeutlichen, wie sehr lieb ich sie, dass ich bei aller Strenge und auch aller Erziehung, die wir anlegen müssen an unsere Kinder, auch sage, hey, weißt du, ich würde sogar für dich sterben. Und das glaube ich, dass das in dem Moment nicht nur so dahergesagt ist, sondern dass, wenn ich mein Kind entweder in Not sehe oder wenn es in einer Gefahrensituation ist oder wo auch immer, dann würde ich alles dran setzen, es versuchen zu retten, auch auf das Risiko hin, mein eigenes Leben dadurch zu verlieren. Aber es ist, weil es mein Fleisch und Blut ist. Bei anderen Menschen würde ich das wahrscheinlich etwas differenzierter sehen. Und ganz zu schweigen von Menschen, die ich eigentlich nicht mag, beziehungsweise die mich nicht mögen, da würde ich das wahrscheinlich noch mal differenzierter sehen. Nicht so Jesus. Es heißt an einer Stelle, dass als wir noch Sünder waren, hat Gott seinen Sohn für uns dahingegeben, als wir es eigentlich noch gar nicht verdient haben. Und das ist so die Krönung von auch diesen Ich-Bin-Aussagen. Diese Ich-Bin-Aussagen haben immer diesen Heilscharakter. Der sie hört, dass einer von sich Ich-Bin sagt, der bekommt eine Heilsperspektive. Es muss aber eine Reaktion darauf, man muss darauf reagieren. Und dann ist es wie beim Manna, Jesus nicht nur selber aufnehmen, sondern teilen mit anderen. Auch nicht aufbewahren, weil es wird schlecht. Die Erfahrung, weißt, manchmal ist es auch schön, wenn wir erzählen, was Gott eigentlich so damals vor 20 Jahren gemacht hat, als wir noch auf die Straße sind und wie wir Gemeinde in der Gründungsphase erlebt haben. Aber ich sag dir, wenn nicht neue Erlebnisse dazukommen, dann ist es zu wenig. Dieses Ich bin Jesu muss mit dir was zu tun haben mit, was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? Was war vor 2 Wochen? Gut, manchmal, wir sind kulant, lass es 4 Wochen her sein, aber Wenn dann nichts mehr da ist, dann ist dieses neue, ich will das Manna aufsuchen. Das andere, ich bin war, ich bin das Licht. Auch wir Menschen, die wir Jesus nachfolgen, mauscheln manchmal Dinge im Verborgenen. Ich mache uns Mut, dass wir Dinge ans Licht bringen lassen. Weil früher oder später kommen die ans Licht. Die kommen ans Licht. Wir können uns da noch so drumrum eiern, zurechtbiegen. Und dann diese Heilszusage, dieses Vertrauen, hey, wenn er doch von oben ist, wie gut für uns, wenn wir uns echt ganz an ihn hängen. Und er, der gute Hirte, sich echt mit großem Interesse für uns einsetzt, sogar sein Leben für uns gelassen hat. Und er die Tür ist, und hier nochmal der Gedanke, wenn er die Tür ist, dann kann nichts anderes uns irgendwie helfen und retten, sondern nur er, nur er. Wir müssten denken, wir sind ja viele schon über Jahre in der Gemeinde, das ist ja jetzt nichts Neues. Und doch ist es so, dass wir manchmal auch uns neu ins Bewusstsein rufen müssen, mit wem wir es zu tun haben und welche Rolle wir dabei einnehmen dürfen und sollen und vor allem welche Handreichung von Gott uns gegenüber immer da ist. Ich schließe mit diesem Satz nochmal aus Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für seine Schafe. Amen. Lass uns doch miteinander einfach einen Augenblick stille sein. Dürft gern die Augen schließen. Jesus, es ist echt überwältigend zu sehen, dass du der große Ich Bin bist, der Ewige, der schon vor Abraham war, der schon auch im brennenden Dornbusch mit Mose gesprochen hat, der an der Schöpfung beteiligt war, der aus Liebe sein Leben lässt, der den Weg eröffnet, der in unser Leben Licht und Transparenz hineinbringt und der uns täglich versorgt mit allem, was wir brauchen. Jesus, ich bete dich, dass du mehr und mehr in unserem Leben Raum nimmst. Und dass wir von Herzen dieses Gebet auch, oder den Satz, den Vers beten können. Ich aber muss abnehmen, er muss zunehmen. So wie es Johannes der Täufer gebetet hat. Jesus, ich bete echt, dass wir auch aus der Perspektive dir nachzufolgen, bereit sind, auch manche Wüstenwanderungen, um ins verheißene Land zu kommen, auf uns zu nehmen. Manche Herausforderungen, nicht verzagend, jammernd auf dich, maulend, uns nach alten Zeiten in Ägypten sehnen, sondern dass wir die Herausforderung annehmen, verheißenes Land einnehmen, so wie es ein Josua und ein Kaleb getan haben. Lass uns nicht verzagte Menschen sein, sondern lass uns kühne Menschen sein, die nicht aus eigener Kraft, sondern in deiner Kraft vorwärts gehen. Und so wie auch Jesus selber sagt, ich tue nichts aus Eigennutz, dass wir mit aufrichtigem Herzen, in aufrichtiger Haltung sagen und mehr lernen, zu sagen, ich will das tun, was ich den Vater tun sehe. Jesus, du bist unser Retter, unser Herr, unser Heiland, unser Vorbild, unsere Versorgung, unsere Speise, unser Licht, unsere Tür und unser guter Hirte. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.